Ja, neulich habe ich eine Sendung gesehen, die mich tief bewegt hat. Es ging um Kinder, die von ihren Eltern und von zu Hause weggelaufen sind, die obdachlos jetzt sind. Manche, weil sie einfach ungeliebt sich gefühlt haben, manche, weil sie einfach die Regeln zu Hause nicht einhalten konnten, vielleicht andere, weil sie geglaubt haben, draußen gibt's ein besseres Leben, dort können wir was Besseres finden. Aber dann stehen sie da, und das war echt ein sehr, sehr bewegendes Bild, dann stehen sie da, alleine, ohne Schutz, ohne Zuhause. Sie schlafen auf der Straße, sie frieren, sie hungern. Und vor allem, sie fühlen sich verlassen einfach, sie fühlen sich alleine. Es ist kaum zu ertragen, das mit anzusehen. Und die Eltern haben auch sehr viel darüber erzählt in dieser Sendung, und man konnte ihren Schmerz einfach spüren. Es ist schrecklich, wenn ein Kind von zu Hause einfach weggeht. Noch schlimmer ist es, wenn es ja nicht einfach, wie ich schon gesagt habe, nicht rausgeschmissen wird oder nicht, weiß ich nicht, wegen irgendwelchen Fällen, sondern wenn er selber sagt, ich möchte einfach weggehen und gar nicht nach Hause findet. Also einfach den Weg nicht mehr findet. Nicht, dass er nicht weiß, wo das zu Hause ist, sondern nicht weiß, wie er das machen soll, nach Hause zurückzukommen. Wahrscheinlich habt ihr das gesehen. Anfang 2016 passierte etwas, das wahrscheinlich durch die ganze Welt ging. Ein junger Student aus dem Ausland reiste nach Nordkorea, und in seinem Hotel nahm er ein Propagandaplakat von der Wand einfach runter. Es hing einfach da im Flur. Das hat keinen wirklich bewegt oder keiner hat es wirklich irgendwie gesehen, aber da war eine Kamera und er hat es einfach runtergerissen, weil er das mitnehmen wollte. Und er wurde verhaftet, weil das bekannt wurde dort. Und er wurde für 15 Jahre ins Arbeitslager verurteilt, zum Arbeitslager. Ich erinnere mich an diese Aufnahmen vom Gericht, weil ich habe zugeguckt und gesehen, und dieser junge Mann war völlig gebrochen, er war völlig am Ende. Und er weinte, er flehte an, er sagte, bitte, ich habe den größten Fehler meines Lebens getan. Ich will einfach nur nach Hause. Aber das Gericht blieb unerbitterlich. Und diese Worte, ich will nach Hause, haben sich irgendwie so eingebrannt in meinem Kopf. Denn sie sind die Worte eines Menschen, der bemerkt hat, dass er das Zuhause verloren hat und nicht nach Hause irgendwie kommen kann. Das Zuhause kann auf viele Arten verloren gehen, also durch Streit, durch vieles, aber auch durch eine freiwillige Entscheidung, einfach wegzugehen. Und wir haben eine Geschichte in der Bibel und Jesus erzählt davon. Und von einem jungen Mann, der den größten Fehler seines Lebens gemacht hat. Er verließ seinen Vater und ging weg. Er glaubte, draußen das Leben zu finden und fand stattdessen eigentlich nur Elend und Alleinsein. Doch das ist nicht das Ende dieser Geschichte. Das ist eigentlich nur der Anfang, dass er wegging. Denn diese Geschichte handelt auch von etwas Wunderschönem. Von einem Vater, der auf sein Kind gewartet hat. Von einem Zuhause, das offen stand für ihn. Von einer Liebe, die stärker war als das Fehler seines Sohnes. Lasst uns diese Geschichte lesen. Es sind ein paar Verse, aber ich möchte euch trotzdem bitten, dazu aufzustehen. Jesus spricht davon und er sagt, also wer eine Bibel hat, kann aufschlagen und mitlesen. Ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Und er teilte ihnen sein Vermögen auf. Bald danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fremdes Land. Und dort verschwendete er seinen Besitz in Saus und Braus. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jedes Land und er fing an, Not zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und er hätte gern seinen Bauch mit den Schoten gefüllt, die Schweine fraßen, aber niemand gab es ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tageslöhner hat mein Vater, die Brot im Überfluss haben. Und ich komme um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mache mich zu einem deiner Tageslöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit weg war, sah ihn sein Vater und war voller Mitleid, lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt ein gemästetes Kalb her und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Er und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er in die Nähe des Hauses kam, hörte er die Musik und den Reigentanz. Und er rief einen der Knechte zu sich und fragte, was das zu bedeuten habe. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat ein gemästetes Kalb geschlagen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater raus und redete zu ihm. Er aber entgegnete dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein könnte. Nun kommt dieser dein Sohn, der sein Vermögen mit Huren verprasst hat, und du hast ihm ein gemästetes Kalb geschlagen. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist jederzeit bei mir, und alles, was meines, das ist dein. Du solltest aber froh sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden worden. Soweit der Text. Lieber Jesus, wir danken dir für deine Worte. Segne uns, dass wir diese Worte in unser Herz aufnehmen. Sprich zu uns durch dein Wort. Amen. Jesus erzählt eine Geschichte, nicht um einfach uns zu unterhalten. Es ist kein Märchen, sondern es ist eine tiefe Bedeutung dahinter für das Leben eines Menschen. Jesus spricht über das, was in jedem von uns geschieht, über die Beziehung zu Gott. Und diese Geschichte, sie hat 5 Teile. Den ersten Teil habe ich so genannt: Das ist keine Rebellion und oder das ist eine Rebellion und kein Versehen. Die Geschichte fängt so an, dass es gesagt wird: Es gibt einen Menschen, er hat 2 Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir das Erbe. Und der Vater gibt ihm das Erbe. Diese Geschichte beginnt mit wirklich so einem kleinen Schock. Der jüngere Sohn verlangt sein Erbe. Wann bekommt der Mensch normalerweise sein Erbe? Er bekommt sein Erbe, wenn die Eltern tot sind. Folglich sagt dieser Sohn dem Vater: Ich möchte, dass du mich nicht hinderst, so zu leben, wie ich möchte. Ich möchte mein Leben genießen. Ich möchte das bekommen, was du mir geben musst. Und weißt du was? Wenn du auch tot bist, ist mir das egal. Lieber wärst du tot. Das ist eine Dreistigkeit und Herzlosigkeit. Ich weiß nicht, jede Tochter und jeder Sohn, der seine Eltern liebt, fühlt, was für ein Schmerz da ist. Und er ging vom Vater weg. Und das ist der Punkt, an dem die Geschichte wahrscheinlich dich und mich trifft. Jesus erzählt hier nicht einfach von einem verlorenen Sohn, einfach irgendeine Geschichte, die nett und unterhaltsam ist. Er erzählt von uns Menschen, und vielleicht erzählt er heute von dir. Vielleicht spürst du heute, dass du dieser verlorene Sohn bist. Die Bibel sagt, wir alle irrten umher wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Die Bibel vergleicht jeden Menschen ursprünglich in seinem ungläubigen Zustand mit einem verlorenen Schaf, das sich verirrt hat, das von der Herde sich getrennt hat und weit weg von dem Hirten gegangen ist. Die Bibel vergleicht uns hier mit einem frechen Sohn, der sich einfach entscheidet, von dem himmlischen Vater wegzugehen. Auch wir haben gegen den Vater gesündigt und haben ihn verworfen. Wir verhalten uns so, als wollten wir dem Vater im Himmel sagen: Du existierst für mich nicht. Es wäre besser, dass du tot wärst. Wir wollen, dass es Gott nicht gibt. Und in der Bibel stehen solche Worte, der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. An einer anderen Stelle wird gesagt, der Gottlose spricht, es gibt keinen Gott auf allen seinen Wegen. Wir können sogar anerkennen, dass Gott irgendwo existiert. Das machen viele. Die sagen, naja, irgendwo gibt's irgendwas. Aber wir leben und verhalten uns so, als wäre es Gott gar nicht da, als ob er wirklich tot wäre. Und ich möchte dich bitten, dass du heute genau deine Situation anschaust, deine Beziehung zu Gott und deinen Standpunkt vor Gott. Wir erklären mit unserem Leben, es wird niemals ein göttliches Gericht geben. Also kann ich leben, wie ich will. Mich trifft sowieso nichts. Es gibt keinen Gott und er kümmert sich nicht um mich. Und weißt du was? Ich kümmere mich einfach auch nicht um ihn. Wir wollen, dass es ihn nicht gibt, weil er uns hindert, so zu leben, wie wir es wollen. Dieser Sohn, er wollte einfach sein Leben leben, wie er sich das vorstellt, wie das für ihn gut ist. Er wollte leben, er wollte sündigen und er wollte nicht, dass Gott ihn daran hindert oder sein Vater. Er hindert uns, unseren eigenen Willen auszuleben und wir fliehen vor dem Vater. Aus verschiedenen Gründen. Manche denken, Gott nimmt uns die Freude. Ich weiß nicht, ob ihr solche getroffen habt, aber ich kenne viele Menschen, die sagen, naja, ein Christ zu sein oder an Gott zu glauben, das ist langweilig, weil einfach Gott alles uns wirklich verbietet. Er ist gesetzlich. Andere meinen, er ist sehr streng und kontrolliert alles und bestraft uns für alles. Aber das sind erstmal nicht die Bilder vom Gott, sondern erstmal ist das ein liebender Gott, natürlich aber auch ein zorniger Gott. Das dürfen wir nicht verstehen, gegenüber der Sünde. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und das ist ein Unterschied. Und wieder andere glauben, er sei weit weg, weit, weit weg, dass er mich gar nicht sieht, dass ich gar nicht wichtig für ihn bin. So klein bin ich. Ich bin einer von 8 Milliarden, als ob er sich um mich kümmern würde. Er ist sehr gleichgültig, er kümmert sich nicht. Aber lieber Freund, die Bibel schreibt uns, dass zwischen uns und Gott ein gewaltiger Abgrund steht, aber nicht, weil er gleichgültig ist. Wir lesen in Jesaja 59, Verse 1 bis 10. Ich lese nur ein paar Verse, nicht alle 10. Aber es fängt so an und dort wird gesagt, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören, sondern, und jetzt kommt, warum Gott einfach, ja, vielleicht in deinem Leben nichts machen kann, sondern eure Missetat trennen euch von eurem Gott. Es gibt eine Sünde, es gibt eine Trennung und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Unrecht. Eure Lippen reden Lügen und eure Zungen dichten Verdrehungen. Das ist das Bild jedes Menschen von Natur aus, getrennt vor Gott. Nicht durch Entfernung, sondern durch deine Schuld. Ein riesiger Abgrund liegt zwischen dir und zwischen Gott. So groß, dass kein Versuch von deiner Seite, keine Leistung, kein gutes Werk dich hinüberbringen kann. Glaube nicht an diese Lügen, wo gesagt wird, naja, wenn du gut genug bist, wenn du alles einhältst, alle Gesetze hältst der Bibel und der Kirche, dann wirst du in den Himmel kommen. Lies die Bibel und du wirst merken, nichts steht davon. Gottlos zu leben bedeutet, Gott nicht zu beachten, als gäbe es ihn nicht. Es gab schon einen Philosoph, der sehr bekannt ist, Friedrich Nietzsche. Er sagte, Gott ist tot. Und er meinte nicht damit, dass Gott wirklich gestorben ist, sondern er meinte, dass die Menschen, die in ihrer Denkweise, in ihrem Leben, Gott aus der Mitte ihres Lebens verbannt haben. Er ist weit weg entfernt. Er ist tot für sie. Das ist Gottlosigkeit. Und wenn die Bibel sagt, dass unsere Gedanken gottlos sind, bedeutet das, in unseren Gedanken ist kein Platz für Gott. Er ist gar nicht wichtig. Schau dein Leben heute an. Wie weit bist du davon entfernt? Vielleicht bist du auch schon so weit von Gott entfernt, dass es keinen Platz in deinem Herzen gibt, dass du hier sitzt und sagst, Ich mache so vieles, was so christlich aussieht, aber eigentlich bin ich leer. Lebst du, als ob es Gott gar nicht gibt? Als ob es keine Rolle spielt, was er denkt und wer er ist? Wenn das so ist, dann ist das kein harmloser Zustand, in dem du dich befindest. Es ist ein Abgrund zwischen dir und dem Vater. Und nicht von, er verschwindet nicht einfach von sich selbst, irgendwann, so von alleine. Nein. Du stehst auf der falschen Seite und es gibt eine Konsequenz. Und sie wartet nicht ewig. Es ist Zeit, innezuhalten. Es ist Zeit, hinzuschauen und dir bewusst zu werden, ich brauche Gott. Bevor die Umstände mich so an den Rand führen, dass ich nichts mehr ändern kann. Der junge Mann in dieser Geschichte, er nahm sich diese Zeit. Er nahm sie ehrlich für sich, um sein Leben nachzudenken, zu überleben. Und das ist der zweite Teil dieser Geschichte. Der zweite Teil heißt, ein böses Erwachen und Erkennen. Wir lesen in der Geschichte weiter, es wird gesagt, als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger seines Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schotten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tageslöhne meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier vor Hunger um. In dieser Geschichte gibt es eine Wendung. Und ich bete vom Herzen, dass in deinem Leben diese Wendung es auch gibt. Es ereignet sich etwas, womit dieser junge Mann gar nicht gerechnet hat. Er hatte sein ganzes Erbe genommen und hat es vergeudet und alles verloren. Es war ziemlich viel, das kann ich mir gut vorstellen. Sein Vater war sehr wohlhabend, er hat Knechte gehabt. Aber er verprasselt alles und er verlor das Geld, ja, weil er es einfach ausgegeben hat. Er verlor seine Freunde, weil er kein Geld mehr hatte, auch seinen frühere Freunde verschwanden und er verlor auch den Selbstrespekt. Dieser junge Mann, wahrscheinlich war das ein Jude, er geht und hütet Schweine, unreine Tiere. Er war gezwungen, sich so zu demütigen und sich auf sowas einzulassen. Er hätte das niemals freiwillig gemacht. Doch jetzt wollte er sogar die Schotten essen. Das sind so Hülsenfrüchte, die Schweine gegessen haben. Aber er war hungrig. Er suchte sich ein Land aus, als er das Erbe nahm, suchte er sich das Land aus, wahrscheinlich, wo es ihm richtig gut gehen würde. Ja, ich denke nicht, dass es einen Ort nur gab, sondern er hat sich umgeschaut und dachte, boah, da gehe ich hin, weil da ist es gut zu leben. Ich glaube, da ist es sicher zu leben. Da könnte ich richtig gutes Leben haben. Er hat alles auf eine Karte gesetzt und ist dahin gegangen. Sichere Umstände, tolles Land. Wir lesen, dass in diesem Land eine Hungersnot ausbrachte und er befand sich am Rand der Hungersnot. Das hat er sich nicht gedacht wahrscheinlich. Und er sagte, ich sterbe vor Hunger. Und in dieser verzweifelten Lage erinnert er sich an wen? An den Vater. So ist das auch in unserem Leben. Oft bringen uns irgendwelche Umstände dazu, uns an den himmlischen Vater uns zu erinnern. Zuerst wenden wir uns ab von Gott und sagen, wir wollen selber leben. Wir wissen es auch besser, wie es geht. Ja, wir sind erwachsen genug, wir können auf uns selber aufpassen und meine Güte, wir geben richtig Gas, Freude, wir nehmen jede Party mit des Lebens und es geht uns richtig gut. Und die erste Zeit ist es vielleicht auch gut und fröhlich. Und wir können das Leben sogar vielleicht in manchen Dingen genießen und Erfolge erleben, Karriere, Geld, Freunde. Aber weißt du was, die Umstände können sich sehr, sehr schnell ändern. Auf verschiedene Art und Weisen. Manche erkranken und erkennen, keine Karriere, kein Geld der Welt, nichts kann mir helfen. Nichts kann mich gesund machen. Manche erleben, dass ein guter Freund oder eine gute Freundin aus irgendwelchen Gründen verstirbt und man wird plötzlich bewusst, das kann mir auch passieren, so schnell. Manche verlieren ihren Ehemann, wo man alles gedacht hat, der wird mich glücklich machen, er wird alles gut machen und mit ihm werde ich das glücklichste Leben haben und plötzlich zerbricht alles und man steht alleine und denkt, wie kam es dazu? Manchmal ist das andersrum. Ja, der Mann verliert seine Frau, Sie nimmt die Kinder und lässt den Mann ohne jede Selbstachtung zurück und da sitzt er da. Alles weg. Alles an einem Tag. Bei anderen ist das irgendein Unglück, irgendwelche finanziellen Probleme, irgendwelche Lebensumstände. Und gerade diese schwierigen Umstände bringen uns oft dazu, nachzudenken. Und vielleicht ist es heute Zeit für dich, nachzudenken, an den Vater zu denken. Was sollen wir tun, wenn wir in so einer Situation uns wiederfinden? Zuerst sollten wir, wie dieser junge Mann, Halt machen im Leben und einfach an Gott denken. Natürlich wäre es besser, wenn er von Anfang an das gemacht hätte, wenn er nie diesen Fehler begangen hat. Aber Gott lässt uns oft, schaut mal, der Vater sagt nicht, warte, wieg alles ab, versuch nicht, überleg dir nochmal. Nein, manchmal lässt den Vater dich gehen. Und vielleicht ist das der Punkt, wo du dich einfach zurückerinnern kannst. Oder wenn du Gott noch nicht kennst, einfach ja an Gott denken kannst heute. Viel besser ist es, jetzt dich an den Vater zu erinnern und nicht irgendwann. Wisst ihr, in einem Land gab es eine Fernsehsendung, ich fand das sehr interessant, und die Regisseure haben so ein Experiment gemacht. Sie haben kleine Jungkriminelle genommen und haben ihnen vorgeschlagen, einen Tag sich im Gefängnis quasi einzuquartieren und dort zu verbringen. In einem Gefängnis, was wirklich noch funktionierte. Nicht, dass er so geschlossen war, sondern dort waren wirklich Menschen, die lange dort saßen, Mörder und. Und diese Kleinkriminellen, die hatten schon Konflikt mit der Polizei gehabt, die waren schon irgendwie registriert, also die waren nicht ohne. Und das waren Menschen, wo man wusste, okay, ein paar Jahre und die landen im Gefängnis auf jeden Fall. Und zuerst zeigen diese Jugendlichen vor der Kamera also so richtig, wie hart hier sind. Ja, so, ja, Gefängnis, kein Problem. Also dieser Tag, tja, das mache ich locker. Und natürlich vor den anderen Freunden versuchten die so ganz, wie man das heute sagt, auf dicke Hose zu machen. Und mal einer sagte sogar, ja, Gefängnis, das ist mein Traum, weißt du was? Dort macht man das Essen, ich kann Sport machen, viel lesen, das wird richtig toll sein. Die Zeit werde ich sehr gut nutzen. Aber der Moment, wo man ihnen die Klamotten angezogen hat, Gefängnisklamotten, und hinter Gitter gesteckt hat, jeder von ihnen sagte, plötzlich passiert was im Kopf. Plötzlich war ihnen bewusst, was hier gerade passiert. Und jeder von ihnen sagte, also in dem Moment, wo ich ins Gefängnis kam, die Tür sich schloss und keiner da war, mehrere Stunden, ist etwas zerbrochen in mir. Und dieses Experiment ging weiter, dass sie ein Jahr später diese Jugendlichen noch beobachtet haben, also was aus ihnen wurde, und nur 10% von diesen Jugendlichen wurde wieder straftätig. Die anderen haben nachhinein gesagt, dieser eine Experiment, der hat mein Leben wirklich verändert, weil ich gespürt habe, was es heißt, ein bestimmtes Gericht auf sich zu nehmen und es zu tragen. Liebe Freunde, wenn wir nur diese Folgen spüren könnten, erkennen könnten, wenn wir nur wirklich wüssten und sehen und spüren könnten mit unseren Sinnen, mit unseren Herzen, mit unserem Bewusstsein, wie es ist, unter Gottes Gericht zu stehen. Wenn wir nur ein bisschen es spüren könnten, ich denke, jeder von uns würde heute zum Vater laufen. Das Buch der Sprüche im ersten Kapitel, es gibt interessante Verse. Dort spricht Gott über einen gottlosen Menschen, die nicht über ihn nachdenken wollen. Sie leben so, dass Gott sie nicht stört. Sie wollen Gottes Wort nicht hören. Und dann sagt die göttliche Weisheit, und das sind die Verse 27 bis 30, und dort wird gesagt, wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird, wie ein Sturm. Wenn euch Angst und Not überfällt, dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben. Ich glaube, das ist der schlimmste Tag in deinem Leben, wenn es so sein wird. Denk nur daran, ein Entsetzen, Angst, ein schlimmes Gefühl, alles erdrückt dich. Du kannst nirgendwo hin, du kannst nichts tun und dabei völlige Hoffnungslosigkeit. Es ist zu spät. Es ist zu spät, überhaupt etwas zu tun. Du fliehst zu Gott, du denkst, da war doch etwas. Da wurde doch etwas erzählt von diesem liebenden Gott und du schreist zu ihm und Gott sagt, sie werden mich anrufen und jetzt kommt ein dickes aber sie werden nicht hören, aber ich werde nicht hören. Es kommt ein Tag, an dem man nichts mehr wenden und ändern kann. An dem der Mensch ohne Gott leben und alles, also sogar alles, was er gesagt hat, jedes Wort, jedes leere Wort, nicht ein Fluchwort, sondern jedes leere Wort, dass du dafür eine Konsequenz tragen wirst. Und es geht nicht darum, euch zu erschrecken und zu sagen, das ist eine schreckliche Geschichte, dass ihr aufspringt hier. Nein, es geht darum, euch zu erinnern, es wird eine Konsequenz am Ende geben. Unser Leben hat Gewicht und alles, was wir tun, formt unsere Zukunft, unsere ewige Zukunft. Nachdem dieser junge Mann die harte Realität, die Lage erkannt hat, sehen wir, kommt eine Erkenntnis. Aber diese Erkenntnis genügt nicht. Das ist nicht alles. Es ist nicht alles zu sagen, oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Das war nicht gut. Der dritte Punkt, der ist ganz einfach. Keine Ausreden. Keine Ausreden mehr. Der verlorene Sohn geht nun weiter. Er erkennt seine Lage. Aber er geht weiter, er erkennt seine Schuld klar und es gibt keine Ausreden mehr. Ehrlich und nicht verschönert irgendwie, er verschlüsselt das Ganze nicht, sondern sagt ehrlich, wie es ist. Und wir lesen Verse 18 bis 20 und dort wird gesagt, da kam er zu sich. Ja, er hat sich Zeit genommen. Ich glaube, manchmal ist es wichtig, Zeit für sich selber zu nehmen und nachzudenken über sein Leben. Und er sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu deinem Tageslöhner. In diesen Worten bekennt er ehrlich seine Schuld. Er sagt, ich will zu meinem Vater sagen, ich habe gesündigt. Er versucht nicht, irgendeine Ausrede zu finden. Oder eine Schuld zu verschleiern, irgendwie zu verhüllen, schöne Worte dafür zu finden, so nach dem Motto, naja, jeder macht einen Fehler. Wer ist schon hier ohne Sünde? Nein, das macht er nicht. Er ist völlig ehrlich. Er rechtfertigt sich nicht. Er erkennt offen seine Schuld. Er sagt, ich habe gesündigt. Seine Sünde war nicht, dass er Geld verschwendet hat. Daran lag es nicht. Seine Schuld war, dass er seinen Vater verlassen hat. Und er erkennt auch das Ausmaß seiner Sünde und die Folgen. Er sieht sich selbst ehrlich und unwürdig an und er sagt, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. So sehe ich mich, sagt er. Und jeder von uns, um zu Gott zu kommen, um gerettet zu werden, jeder von uns muss zu dieser unparteiischen Ehrlichkeit kommen. Jeder von uns, ohne sich zu verstecken, ohne sich zu schmücken, irgendwie, ohne seine Sünden zu verschönern, muss ehrlich sagen in seinem Leben, ich bin ein Sünder. Ich verdiene die Hölle. Gott ist vollkommen gerecht. Ich bin nicht würdig, Gottes Sohn oder Tochter zu heißen. Wenn wir doch diese Ehrlichkeit hätten in unserem Leben, oder hättest du? Aber oft versuchen wir das ja irgendwie anders zu regeln mit Gott. Ja, wir haben verschiedene Ausreden. Und schau dich an, schau dein Herz an. Was für eine Ausrede hast du? Manche verleugnen das Ganze. Die sagen, ich bin doch kein Sünder. Also im Grunde bin ich ja ein guter und ein netter Mensch. Also sie reden über ihre Seele wie über so eine Krankheit. Ja, ich weiß nicht, wenn man so einen Ausschlag hat, dann denkt man, naja, wenn ich das nicht beachte, dann geht's ja weg. Und genau so denken manche über die Sünde. Naja, wenn ich das nicht beachte, irgendwie regelt sich das am Ende. Nein, das tut es nicht. Sünde frisst sich rein und sie bleibt da. Sie ist wie ein Krebs. Sie geht nicht weg. Sie ist die schlimmste Krankheit. Das ist die schlimmste Krankheit, die bis jetzt die meisten Menschen in den Tod gebracht hat. Zweitens, vielleicht bist du einer von denen, die die Schuld abwälzen. Die sagen, ja, ich habe Schuld, das stimmt, aber jemand anderer hat mich dazu geführt. Meine Eltern, die waren nicht gut zu mir, mein Bruder, meine Schwester. Ich bin im Heim aufgewachsen, da waren ganz schlimme Leute. Auf der Arbeit sind nur Katastrophen, wie kann ich da zu Gott kommen? Alle sind so böse, alle sind so schlimm. Die haben mich provoziert, deswegen habe ich so reagiert. Ich bin nicht schuld. Man trägt keine Verantwortung für sich. Vielleicht bist du aber einer, der seine Sünde verharmlost, der sagt, ja gut, ich bin schon nicht gut, aber ganz ehrlich, es gibt Schlimmere. Also ich bin ja kein Hitler, ja. Also das ist ja ein Böser gewesen. Aber ich bin neben ihm ja wirklich ein Schäfchen. Es gibt doch Menschen, die viel schlimmer sind. Und ich habe keinem ernsthaft Böses was getan. Man leugnet seine Schuld. Wenn wir nicht absolut ehrlich vor Gott sind, werden wir niemals zu Gott kommen. Wir werden keine Hilfe von ihm erwarten können. Es ist unmöglich, zu Gott zu kommen, wenn man denkt, ich bin gut. Unmöglich. Denn wer meint, gut zu sein, der braucht keine Rettung. Ja? Also wenn du denkst, du bist gesund, wieso gehst du zum Arzt? Das wäre total komisch. Und das Gleiche ist es mit Gott auch. Wenn wir nicht ganz ehrlich mit uns selbst sind, wenn wir unsere Schuld nicht anerkennen, werden wir Gott niemals finden. Wir können religiöse Menschen sein, Kinder gläubiger Eltern sein, aber wir werden keine Kinder Gottes sein, solange wir denken, wir sind gut. Wir müssen wie der verlorene Sohn sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Das kann auch anders klingen, das können andere Worte sein, aber dieses Bekenntnis muss in deinem Leben sein, wenn du zu Gott kommen möchtest. Diese Ehrlichkeit musst du haben. Und der vierte Schritt, und das ist der schönste Schritt wirklich von allen, den habe ich so genannt, aufstehen oder untergehen. Schaut auf den Anfang des 20. Verses. Sobald der Sohn diese Worte des Schuldbekenntnisses ausspricht, heißt es in der Bibel, und er stand auf und ging zu seinem Vater. Er sagt, er bekennt nicht und bleibt sitzen, sondern er steht auf und er geht. Er macht was, er bewegt sich. Viele Menschen, sogar Kinder gläubiger Eltern, sogar regelmäßige Kirchengänger, Menschen, die mit Wahrheit Gottes konfrontiert wurden, sehen vieles richtig, aber bewegen sich nicht. Sie stehen nicht auf und ändern nichts in ihrem Leben. Ich erinnere mich an einen Mann, der... wo ich gepredigt habe, und er war hier in der Gemeinde, das ist schon sehr, sehr lange her, er sagte, Waldemar, das ist super, was ihr hier alles macht. Ich verstehe auch, was du hier machst, und das ist echt eine tolle Sache, alles richtig. Und dann haben wir weiter gesprochen, und er sagte, aber weißt du was, ich muss erstmal mein Leben in Ordnung bringen. Ich habe so viel Unruhe in meinem Leben, familiär, arbeittechnisch, ich will erstmal das in Ordnung bringen. Es ist alles super, ich würde irgendwann dazukommen, aber ich muss erstmal klar werden im Kopf, dass mein Leben eine Ordnung bekommt. Wisst ihr was, er ist bis heute nicht hier und es sind viele, viele Jahre vergangen. Ihr könnt diesen Moment, und das ist jetzt wichtig, bitte hört zu, ihr könnt diesen Moment, den ihr euch vorgenommen habt, einfach nicht mehr erleben, zu Gott zu kommen. Wenn ihr euch heute nicht zu Gott zuwendet, kann es sein, dass ihr es nie mehr tun könnt. Die Bibel sagt, dass jeder Tag, den Gott dir heute schenkt, dass er ein Tag der Gnade ist. Er muss dir diesen Tag nicht schenken, aber er tut es, damit du zu ihm kommst. Verstehst du? Dieser Tag, den du heute erlebst, es ist ein Tag der Gnade, damit du zu ihm kommst. Er ist nicht verpflichtend, dir diesen Tag zu schenken, aber er tut es. Warum? Weil er gesetzlich ist? Weil er kontrollieren möchte? Nein, weil er liebevoll ist, weil er dich liebt. Das ist der Grund dafür. Aber wenn du heute noch lebst, dann ist das nicht, damit du dein Leben lebst, wie du willst, sondern damit du die Barmherzigkeit Gottes erlebst und zu ihm kommst. Viele denken, weißt du was, ich komme zu Gott, wenn ich älter bin, wenn ich so 80 bin. Na, guter Plan. Ja? Und ganz ehrlich, es kann so sein, dass du 80 wirst. Vielleicht wirst du 90 sein. Gott kann dir diese Zeit schenken. Aber selbst wenn Gott dir viele Jahre schenkt, jede Ablehnung seiner Botschaft, seiner Einladung verhärtet dein Herz. Ich weiß nicht, wie du bist, vielleicht geht es dir genauso. Wenn ich irgendwas habe und irgendeinen Streit und ich habe einen Tag drüber nicht gesprochen, am zweiten Tag auch nicht drüber gesprochen, am dritten Tag auch drüber nicht gesprochen, am vierten Tag habe ich 10-mal so schwer, dieses Thema anzufangen. Ist doch so, oder? Es geht dir doch genauso. Das Gleiche ist es bei Gott. Je länger du das aufschiebst, desto heftiger und schwieriger wird es irgendwann sein, zu sagen, verzeih mir, ich habe was falsch gemacht. Die Bibel warnt uns deutlich davor. Es gibt einen Vers, brenn dir diesen Vers ins Herz ein. Es wird gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört und ihr hört heute sein Wort, dann sagt Gott, verhärtet eure Herzen nicht. Tut das nicht, lehnt mich nicht ab, sagt Gott. Die Gefahr besteht darin, dass Gott heute durch diese Worte zu dir spricht und du nichts tust. Dann wird dein Herz härter. Und Umkehr wird immer schwieriger. Darum, wenn du jetzt so jung bist und sagst, ach, irgendwann im Alter, vielleicht wirst du im Alter nicht mehr wollen. Vielleicht wirst du einfach nicht mehr können. Wenn du heute Gottes Wort hörst, dann verhärte deine Stimme nicht. Handle jetzt, handle sofort. Gott ruft dich heute, wie den Sohn heute. Er bleibt nicht einfach sitzen, er sagt, ich habe gesündigt und er läuft. Was erwartet heute Gott von dir? Was kannst du tun, um zu ihm zu kommen? Es gibt eigentlich drei Dinge, die du tun kannst. Das erste ist, bekenne vor Gott, nicht vor mir, nicht vor jemandem, bekenne vor Gott deine Sünden und tu Buße. Das zweite ist, ich wünsche dir, nimm die Bibel und lies sie. Das ist Gottes Wort. Hier offenbart sich Gott. Es ist schön, dass du in die Gemeinde kommst und das ist das Dritte, was du tun sollst, die Gemeinschaft haben. Aber öffne das Wort Gottes und lies es. Er spricht durch dieses Wort von sich zu dir. Und das Dritte ist, besuch wirklich die Gemeinschaft der Gläubigen, weil wir tragen uns gegenseitig, wir ermutigen einander, wir trösten einander, wir ermahnen vielleicht einander, wenn einer vom Weg abkommt. Wir sind füreinander da. Wir können die biblische Liebe nicht leben zu Hause. Und wenn du uns heute zuhörst, manche hören uns ja per Livestream zu, dann möchte ich dir auch sagen, komm in die Gemeinde. Denn diese Menschen hier, die brauchen dich und du brauchst sie. Handle sofort und verhärte dein Herz nicht. Und dann lesen wir im Vers 20, und als er noch weit entfernt war, der Sohn, sah sein Vater ihn und hatte Mitleid und lief ihm und küsste ihn und fiel ihm um den Hals. Ich erinnere mich am Anfang, wisst ihr, ich habe am Anfang ja von diesen Kindern erzählt, was ich gesehen habe, die von zu Hause wegliefen. Und da haben Eltern auch gesagt, wie sie sich fühlen. Und ganz ehrlich, mein Herz in dem Moment wurde einfach, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, es zerbrach, das zu hören. Da war eine Mutter und sie sagte, es war so schmerzhaft zu sehen, dass meine Tochter weglief. Es war so schmerzhaft anzusehen, mein Kind draußen, alleine, ohne Schutz, ohne Familie, ohne Wärme, ohne ein Haus. Ich konnte es nicht ertragen. Und sie sagte diese Worte, ich würde lieber sterben, als weiter hinzugucken. Und dann sagte sie, ich würde gerne für mein Kind auch sterben, aber was bringt's schon? Liebe Freunde, genau das hat Gott getan. Er konnte auch nicht hinsehen, dass du weggelaufen bist. Er konnte nicht hinsehen, dass du alleine bist, in Sünde bist. Und er lief. Er kam
auf die Erde. Jesus Christus, wir haben heute Abendmahl gefeiert und genau darüber erzählen wir. Er kam und gab sein Leben, weil er nicht hingucken wollte und konnte, dass du zerbrichst und kaputt gehst, verloren gehst, damit wir die Möglichkeit haben, zurückzukommen zum Vater. Das geschah und der Sohn hat damit überhaupt nicht gerechnet, dass der Vater ihn küsst, dass der Vater um den Hals fällt und sagt, schön, dass du da bist. Er dachte, er wird sagen, wer bist du denn? Ich kenne dich doch nicht mehr. Ich bin doch tot für dich, oder? Nein, der Vater fiel um den Hals und zeigte seine Liebe. Der Vater wartete auf ihn und das zeigte schon, dort steht, als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Wie konnte der Vater ihn sehen? Von zu Hause auf dem Sofa. Ja, gar nicht. Er stand am Tor und hat immer Ausschau gehalten. Wo ist er? Vielleicht kommt er heute. Vielleicht, nein, das ist er nicht. Aber da vielleicht. Jeden Tag kam er raus und irgendwann war es soweit. Der Vater wartete. So wartet auch der himmlische Vater auf dich, auf die Begegnung mit dir, um dir zu vergeben. Er hat sein Erbarmen nicht verloren. Er läuft uns entgegen. Er will uns retten. Er nimmt uns als Söhne und Töchter. Und dann lesen wir, der Vater sagt, bringt das beste Gewand und zieht ihm das an, steckt einen Ring an der Hand, gebt ihm Schuhe auf die Füße. Und das bedeutet völlige Wiederherstellung. In jener Zeit trugen die Söhne Schuhe, die Knechte nicht. Und er sagt ihm direkt, du bist kein Tageslöhner, du bist mein Sohn. Und der gibt ihm so eine Wiederherstellung. Er steckt ihm den Ring an die Hand oder an den Finger und das zeigt Autorität. Damit konnte man manche Dokumente zu Hause besiegeln und festmachen. Und er zeigt ihm, du hast die völlige Vollmacht wieder, mein Kind zu sein. Der Vater stellt ihn wieder her, vollkommen. Und das ist ein Bild jeden Menschen, der zu Gott kommt. Jeden Menschen, der wegläuft und jetzt zurückkommen will. Und wir kommen kurz zum letzten, fünften Punkt. Und der fünfte Punkt heißt Stolz, der uns von Gott trennt. Der ältere Sohn steht für die religiösen vielleicht Menschen, die äußerlich rechenschaffen sind. Die beten, die gehen zur Kirche, aber glauben, dass Gott in etwas schuldig ist. Du schuldest mir das, weil ich alles dafür gemacht habe. Ich habe alle 10 Gebote eingehalten. Du schuldest mir den Himmel. So fordern die vielleicht. Warum freust du dich über diesen Sünder, sagt der Sohn. Ich diene dir die ganze Zeit. Ich mache alles. Und du hältst kein Fest für mich. Ich denke, ich verdiene den Himmel. Ich verdiene deine Liebe. Der jüngere Sohn sagt, ich bin es nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Der ältere Sohn sagt, ich bin würdig, aber vielleicht bist du nicht ein guter Vater. Liebe Freunde, viele von uns sind genau in dieser Gefahr. Wir sind vielleicht anständig. Wieder mal Kinder gläubiger Eltern leben moralisch und denken, ich bin ja kein Sünder wie andere. Aber wenn du glaubst, Gott muss dich annehmen, dann bist du in der größten Gefahr. Vielleicht sogar mehr als dieser verlorene Sohn. Denn der verlorene Sohn wusste wenigstens, dass er Buße braucht. Der Selbstgerechte aber erkennt seine Schuld nicht und bleibt fern von Gott. Darum, flieh zum Vater, tu es sofort, solange es noch Zeit ist. Warte nicht, bis dein Herz irgendwann so weit ist. Warte nicht, bis du älter wirst. Warte nicht, bis dein Mann oder deine Frau so weit ist, damit ihr zu zweit zu Gott kommt. Flieht zu Gott und bringt euer Leben in Ordnung. Im 20. Jahrhundert gab es einen russischen Dichter und Theologen, der Name sagt euch nichts. Er war Professor für Ethik und Universität, aber als er noch Student war, kam er genau mit diesem Gleichnis in Verbindung. Und er erzählte, er ging als ein Gläubiger, sagt er, ging er in so einen Bibelkreis der Studenten und der Leiter las dort dieses Gleichnis vor. Und er sagte, das war plötzlich so eindringlich, so lebendig, so tief. Ich spürte, das bin ich. Ich irre fern vom Vater. Ich ernähre mich von diesen Schotten. Ich sterbe vor Hunger. Und plötzlich hörte ich in meinem Inneren nicht mehr nur das, du sollst tun, du sollst einhalten, sondern plötzlich hörte ich eine liebevolle Stimme, die mir sagte, komm, komm so, wie du bist, mit deinen Zweifeln, mit deinen tausend Fragen, mit deinen Sünden, komm so, wie du bist. Du musst dein Leben nicht in Ordnung bringen. Komm so, wie du bist. Ich zieh dir das neue Kleid an. Du kriegst den neuen Ring. Ich habe dich geliebt. Und er sagte, da öffnete sich plötzlich eine Tür aus Dunkelheit und Kälte in einen hellen Saal voller Licht und Wärme. Mein Herz bebte und ich konnte sagen, ich habe mich Christus zugewandt. Das war so wunderschön. Liebe Freunde, versteht heute, vielleicht versteht heute jemand dieses Gleichnis und sagt, ich bin einer dieser Söhne. Ich bin einer davon. Vielleicht habe ich heute etwas oder vielleicht hatte ich heute etwas Unerwartetes getroffen. Dann antworte Gott darauf. Nicht ich spreche aus der Bibel, sondern der Herr spricht mit seinem Wort. Bleib nicht stehen. Nenn deine Sünde beim Namen, wie die Bibel das tut. Und sag, dass du sein Kind sein möchtest. Beginne zu beten, beginne zu lesen, beginne deine Sünden zu bereuen und beginne Gemeinschaft zu suchen. Geh nicht weg. Versuche nicht Gemeinschaft einmal nur Sonntag, einmal im Monat, sondern versuche so viel es geht, Gemeinschaft zu haben. Das alles führt dich zu Gemeinschaft mit Gott. Nicht nur mit Gläubigen, sondern mit Gott. Dann werdet ihr die unbegreifliche Barmherzigkeit des Vaters erfahren. Erst dann. Denn er wartet auf euch, er ruft euch, er verspricht, jeden anzunehmen, der sich aufrichtig zu ihm wendet, der Buße tut. Und jeder, der kommt, auch du heute, den wird er seinen Sohn und seine Tochter nennen. Gott segne dich dabei. Amen.